Musti mit Libra hier bei D Radio Wissen. Wer von Rasen spricht, der darf von englischem Rasen nicht schweigen, kann man so sagen. Und eine Umfrage, die ergab kürzlich, dass die meisten Engländer es dem Nachbarn nicht verzeihen, wenn sein Rasen ungepflegt ist. Also mehr als 50%. Allerdings genießt das eigene Gras hinterm Haus auch bei den meisten Briten nicht die allergrößte Aufmerksamkeit. Und der vielgerühmte englische Rasen, der besteht eher aus einem Flickenteppich, aus Moos, Gänseblümchen, kahlen Flecken und einigen vereinzelten Grasbüscheln. Aber wenn er das Ganze schön mäht, dann ist alles auf jeden Fall auf der gleichen Länge. Aber ein nach allen Regeln der Kunst gepflegt Rasen bekommen eigentlich nur die wenigsten hin, und um einen solchen zu finden, da muss man manchmal bis nach Southampton fahren, an der südenglischen Küste. Und so ein Stück Grün hat dann allerdings nicht nur einen perfekten Schnitt, sondern spielt eine besondere Rolle in der Geschichte des englischen Rasens und in der Geschichte des Ballspiels auf dem Rasen. Und dazu gehört auch das Rasenbowling.
Lautlos rollt die schwarze Kugel über den sattgrünen Rasen des Southampton Old Bowling Green. 10 Meter, 15 Meter, immer weiter und kaum gebremst vom perfekt getrimmten Gras. Nach fast 30 Metern stößt sie die gegnerische Kugel weg und bleibt kurz vor der kleinen weißen Kugel liegen.
Yes.
Auf exakt 2 Millimeter ist das Gras getrimmt, berichtet Vereinschef Graham Hart. Gemäht wird dreimal die Woche und 10.000 Pfund zahlt der Club jährlich für professionelle Rasenpflege. Denn auf den Rasen komme es an.
Beim Rasenbowling spielt das Wetter eine große Rolle, die Sonne, der Wind. Wenn man in den Abend hineinspielt und die Feuchtigkeit aus dem Boden kommt, dann ändert sich das Rollverhalten der Kugel komplett. Man muss den Rasen lesen können. Wenn du das kannst und dein Gegner nicht, dann hast du das Spiel schon halb gewonnen.
Hier müssen sie es wissen, denn genau auf diesem Stück Rasen im Hafen von Southampton wird schon immer gespielt, seit über 700 Jahren und nie unterbrochen, nicht einmal durch Krieg oder Krankheit. 1299 erwähnt die Stadtchronik das Bowling Green zum ersten Mal. Damit dürfte es sich um einen der ältesten, wenn nicht den ältesten englischen Rasen auf der Insel handeln.
Ursprünglich war das Gebäude dort an der Ecke ein Krankenhaus. Und das hier war der Park für die Patienten. Sie kamen hierher, um zu spielen, womöglich eine Variante des französischen Boule. Von da an entwickelte es sich zu dem Rasenbowling, was wir heute spielen.
Boule oder auch das italienische Boccia wird auf Schotter gespielt und die Kugel wird eher geworfen. Beim englischen Bowls aber soll sie sanft rollen. Und dafür braucht es eben einen perfekten englischen Rasen. Lawn, das mittelenglische Wort für Rasen, bezeichnet ursprünglich eine Lichtung in einem Gehölz. Die ersten dieser Art waren wohl abgeholzte Flächen vor mittelalterlichen Burgen, die eine freie Sicht auf eintreffenden Besuch ermöglichten. Und ein freies Schussfeld sollte der Besuch mit unlauteren Absichten anrücken. Auf diesen Flächen jedenfalls durfte das einfache Volk seine Tiere weiden lassen, um das Gras kurz zu halten, während es dem Adel vorbehalten blieb, darauf zu lustwandeln oder sich anderweitig zu vergnügen. Rasensport scheint schon damals Suchtpotenzial gehabt zu haben. Bowls jedenfalls fand bei den hohen Herrschaften so viel Anklang, dass darüber bisweilen die Landesverteidigung in Gefahr geriet.
Uns ist zur Kenntnis gelangt, dass entgegen dem Gesetz so viel Bowling gespielt wird, dass das Üben des Bogenschießens vollkommen vernachlässigt wird. Um dem Abhilfe zu schaffen, bitten wir Euer Gnaden, einige ehrenwerte Männer zu benennen, die diejenigen, die sich durch Bowling von den Übungen abhalten lassen, dazu zwingen oder ein Bußgeld gegen sie erheben.
Auch in den folgenden Jahrhunderten blieb der englische Rasen eine Angelegenheit für Adel und Großgrundbesitzer, die nun anfingen, um ihre Wohnhäuser Grasflächen anzulegen, neben der hübschen Optik vor allem ein Zeichen für Wohlstand. Wer sonst konnte sich leisten, eine Fläche unbeackert zu lassen, kein Obst anzubauen, kein Gemüse und das Gras auch noch ständig kurz zu halten? So mussten die einfacheren Leute auf ihren eigenen englischen Rasen warten. Bis 1830. Auf das Patent Nummer 6081 des Briten Edward Beard Budding. Eher nebenbei hatte der Textilingenieur aus Gloucester den Rasenmäher erfunden. Seine Zeitgenossen hielten ihn für verrückt, sodass er seine Mähversuche nachts unternehmen musste. Und die ersten Exemplare waren so schwer und unhandlich, dass sie der Hersteller Farabee & Co. als Sportgeräte anpries.
Gentlemen werden die Maschine als eine amüsante und gesunde Übung betrachten.
Eine Übung von Anfang an für den männlichen Teil der Bevölkerung gedacht. Der spaltete sich fortan genau zur Hälfte in Rasenhasser und Rasenfetischisten. Mike Seaton gehört zur letzteren Kategorie.
Sobald ich alt genug war, um die Griffe des Rasenmähers zu erreichen, habe ich für ein Taschengeld Rasen gemäht. Seltsamerweise waren meine Geschwister gar nicht so begeistert dabei wie ich.
Mike Seaton ist Grasingenieur und berät Gartenbesitzer und Sportveranstalter seit über 30 Jahren in Sachen englischer Rasen.
Ein schöner, manikürter englischer Rasen gehört zum Kern des Englischseins. Der Rasen ist schließlich der Wohnzimmerteppich für draußen.
Trotzdem werde das Thema notorisch unterschätzt, klagt er. Im Schnitt 3/4 eines jeden Gartens bestehe aus Rasen und doch liege die allgemeine Wertschätzung für das gepflegte Grün unterhalb der, Verzeihung, Grasnarbe. Dabei gehe es doch um so viel mehr als ums regelmäßige Mähen.
In die Entwicklung von Rasen wird höllisch viel Forschung investiert. Es ist sehr einfach, Gras zu züchten, aber es ist sehr schwierig, es in einen Rasen zu verwandeln. Gras zu säen ist nur der Anfang. Und um einen guten Golfrasen zu bekommen oder einen für Crockett, braucht man manchmal ein ganzes Jahr, damit man darauf spielen kann.
Oder auch für die Championships des All England Lawn Tennis Club. Wenn in diesen Tagen wieder die Bälle über den Center Court in Wimbledon fliegen, dann muss der Rasen darunter perfekt sein. Noch wird dort gehämmert und gepinselt, gebohrt und gewienert. Doch das Gras ist spielbereit und Eddie Suard, der Platzwart, ist zufrieden damit. Er weiß, auf diesen englischen Rasen schaut die Welt.
Vor einigen Jahren haben wir einen neuen Rasenmäher bekommen, der etwas breiter war als der alte. Nur ein paar Zentimeter. Deshalb verringerte sich die Zahl der hellen und dunklen Streifen, die wir in den Rasen mähen. In einem Jahr hatten wir also so und so viele Streifen und im nächsten Jahr zwei weniger. Und wir bekamen Anrufe von Zuschauern, die nachfragten, warum wir die Zahl der Streifen reduziert hätten. Die Leute schauen sehr genau hin. Und man muss sich klar machen, dass wirklich alles unter Beobachtung steht.
Die Geschichte des perfekten Rasens. Martin Herzog hat recherchiert und er hat zwei Geheimtipps für den heimischen Rasen hier hingelegt. Nicht zu kurz mähen ist der erste. Und zweitens, auch wenn das niemand gerne hört, bei mildem Wetter auch im Winter mähen. So, und damit, so haben sie uns versichert, die Engländer, hat jeder Gartenbesitzer 3/4 der Rasenpflege in der Tasche.